Wild Camping, dein Podcast rund ums Campen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen, Marc, und herzlich willkommen, Wolfgang. Heute ein Gast bei uns in der Sendung mal wieder.
Genau.
Und heute ein ganz besonderer Gast. Die treuen Gümer-TV-Zuschauer werden ihn kennen.
Stimmt, richtig.
Ja.
Genau.
Wolfgang war schon in dem ein oder anderen Video. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und sagst, was du hier bei der Gümer machst. Das wäre ganz interessant.
Ja, hallo. Ich bin der Wolfgang. Ich bin jetzt bei der Firma Gümer, seit dass wir eröffnet haben hier, bin ich schon hier. Vorher beim vorhergehenden Betrieb.
Da kann man ruhig beim Namen nennen, bei der Erwin Hümer
World. Bei der Erwin Hümer World. Und da davor war ich noch beim Bürsterhändler. Also ich bin jetzt ungefähr 18 Jahre im Beruf.
Und ja, immer der Marke treu, also immer Hümer-Konzern, oder?
Es war, ja genau, Bürster war ja auch dabei, ja, ne, beim Hümer-Konzern. Ne? Okay. Es war einfach mein Einstieg gewesen, weil ich bin gelernter Karosseriebauer. So bin ich auch eingestellt worden damals. Und ja, ich bin hauptsächlich für Karosseriearbeiten zuständig. Ich bin dann natürlich auch in die anderen Berufsgruppen reingerutscht, ob das jetzt mit Gas, Wasser, was halt so anfällt. Elektrik eher weniger.
Das ist ja das Thema, im Wohnmobil gibt es ja eigentlich alles. Ne? Es gibt ja vom Schreiner Gas, Wasser, Sachen.
Genau.
Bis Karosseriebau, Elektriker, es gibt ja alles.
Es gibt alles. Also ja, der Beruf, der ist hier, das sind ja eigentlich mindestens 5 bis 6 Sparten.
Ja.
Und da wächst man einfach mit rein. Ne? Also das ist, ja. Das eine ist ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger.
Seit 18 Jahren.
Ja.
Okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie war vor 18 Jahren, was war vor 18 Jahren und wie sahen vor 18 Jahren die Wohnmobile aus? Was war das häufigste Basisfahrzeug, was man hatte?
Also ja, ich habe bei Bürstner angefangen. Da waren halt die Bürstner Wohnwägen, die Wohnwägen, auch die Performance, die sind dann gekommen. Okay. Also alles, was mit Bürstner eigentlich zu tun gehabt hat damals, ne, die waren da gewesen. Ich kann mich noch an mein erstes Fahrzeug erinnern, wo ich damals gemacht habe. Das war ein Prototyp gewesen.
Okay.
Und die haben den damals zusammengebaut, also bei Bürster ohne Dichtmittel. Das Auto ist so verkauft worden, weil es ja keiner gewusst hat. Und der Kunde ist nach 14 Tagen gekommen und das Auto war geflutet gewesen. Das heißt, alle Dicht-Sachen, ob das jetzt Leisten waren oder sonst, die haben alle rausgemusst und neu eingedichtet. Das war Arbeit von 4 Wochen ungefähr, bis ich da alles fertig gehabt habe. Und das gleich zum Einstieg. Also das war.
Und das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, was Ihnen garantiert nie wieder passieren wird, dass irgendwo eine Dichtung vergessen wird, oder? Es wird jetzt immer etwas sein, wo Sie wahrscheinlich Ihr Leben lang dran denken, bevor das Auto rausgeht, nochmal gucken, ob alles dicht ist.
Ja, das sowieso, das ist klar. Ne? Aber man muss sagen, also. Ich kann es nur jetzt von der Bürstner sagen, weil ich habe da halt angefangen und jetzt bin ich halt bei der großen Flotte dabei von Hümer mit allen Fahrzeugen und das hat sich unheimlich gebessert über die Jahre. Ja. Waren damals die Sache, die Undichtigkeiten, das war wirklich heftig gewesen. Wir haben auch an den Schwellern unten von Bürstner, das ist ja bekannt für den Leuten, wo so ältere Fahrzeuge haben, die haben das miterlebt, dass da Holz ausgetauscht worden ist, ohne Ende. Und ja, und das ist alles jetzt weg durch die Kunststoffböden oder Aluböden zum Teil alles. Also das ist, hat sich wahnsinnig verbessert.
Ich muss auch noch kurz ein anderes Thema einhaken, weil der Wolfgang und wir als Firma, wir haben auch schon eine gemeinsame Geschichte ja mit der Übernahme von der Erwin Hümer World. Und ich weiß noch am Anfang, wo wir die Firma übernommen haben, da waren wir nicht immer mit jedem grün und da war auch so ein gegenseitiges Vertrauen einfach noch nicht da. Ne? Das hat sich auch über die Zeit, da gab es auch sehr viele Geschichten, die du erzählen konntest oder also über die alte Firma, was da alles passiert ist, ne? von also wirklich ins Jenseits, was man sich teilweise nicht vorstellen kann. Und wir haben uns dann immer wieder so nach und nach angenähert und immer wieder mehr.
Also das war schon schwierig gewesen, muss man echt sagen, ja, weil in der alten Firma, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ist schon viel Negatives gelaufen.
Ja.
Und ich habe alle Chefs von der Erwin Hümer World oder Expo Camp mitgemacht, ne? Und es war stellenweise sehr schwierig.
Okay.
mit Versprechungen und alles Mögliche. Und dann bekommen wir einen komplett neuen Chef. Und das war aber der erste Chef, eben, wo nicht vom Konzern ist, sondern ein Familienbetrieb. Und okay. jeder war skeptisch gewesen, ja, was klar. machen die jetzt, ne? Und
da waren ja auch wilde Gerüchte im Raum, ne? Also das wurde auch teilweise gestreut, dass wir vorhaben, das jetzt hier zu kaufen, ein paar Jahre zu halten, dann wieder zu verkaufen oder so Zeug. Also das war echt eine interessante Zeit damals, weil das war für beide Seiten, glaube ich, nicht so einfach. Wir haben jetzt nicht gekannt, wir wussten nicht ganz genau, welche Personen wir im Unternehmen haben und umgekehrt wussten die Mitarbeiter nicht, wer diese Familie ist oder wer diese neuen Eigentümer sind von dieser Firma.
Ja. Ich finde das so spannend, weil es gibt ja immer noch Leute, die jetzt gerade irgendwie bei uns in den Kanälen, habe ich das jetzt öfter schon gesehen, dass Leute auch mal drunter schreiben, so ja damals, als es die Erwin Hümer Group noch gab oder diese, wie hieß der Betrieb vorher?
Erwin Hümer World.
Ja, damals, da gab es ja noch die kostenlosen Stellplätze und so, da trauern einige heute immer noch hinterher, wo ich mir denke, ja, das muss aber auch irgendjemand unterhalten, sowas, ne?
Nichts ist umsonst im Leben und irgendwann wäre das Thema irgendwann aufgekommen, weil die Firma an für sich keine großen, also Wirtschaftlichkeit war einfach nicht da.
Ja, klar.
Und das lag auch nicht an den Mitarbeitern oder an den Kunden oder sonst was, sondern das war einfach von der Planung her nicht darauf ausgelegt.
Und war das zu groß?
Ja.
Schon wieder.
Ja. Das kann man zusammenfassend so sagen, ja.
Wenn ich ganz kurz sowas zu sagen kann, ich habe von Anfang an mitgemacht, ne, und ich war nicht zwar vom ersten Tag dabei, aber ich habe es erzählt bekommen und habe auch von damals DVD in die Hände bekommen, durch Zufall, und das Gebäude war eigentlich ausgelegt als Dauerausstellung.
Ah, okay.
Man Hümer hat ja einen Hümer-Konzern mit Standorten und wir sind gebaut worden eigentlich damals da drüben als Dauerausstellung. Das war von jedem Händler, also von jedem Hersteller, jedes Fahrzeug da drüben.
Oh, ja, ja.
Also du hast kommen können, hast da jedes Fahrzeug, wo es überhaupt vom Hümer-Konzern war, hast du da drüben angucken können, ne? Und das ist sogar gefördert worden von den Herstellern noch, ne? Und dann irgendwann hat man gemerkt, es läuft nicht so richtig, weil da ist ja kein Geldzufluss da. Ne? Und dann haben sie mit der Werkstatt angefangen, so langsam. Ne? Und da war zum Anfang war da schon 10, 15 Arbeiter und ein Werkzeugkasten und kein Werkzeug und nichts. Ne? Und dann ist das eben aufgebaut worden als richtige Werkstatt mit allem drum und dran. Aber diese Größe hat uns echt das Genick gebrochen.
Ja,
ne? Weil der Ausstellungsraum, ich weiß ja gar nicht, wie viel 10.000 Quadratmeter es da gehabt hat.
Naja, der Ausstellungsraum oder generell das Gebäude, also alles, was drinnen ist, hat so viel Fläche gehabt, wie das Gelände, was wir jetzt insgesamt haben. Ne?
Das Gelände?
Ja.
Okay.
Weil du hast natürlich, es war zweistöckig, also du hast, oder eigentlich dreistöckig sogar, ne? Also du hast eine Werkstatt unten drin gehabt. Dann hattest du noch ein Auslieferungszentrum.
Mit Shop, ne?
Genau, mit riesengroßen Shop und oben drin dann nochmal die Ausstellungshalle. Also es war ein riesengroßer Gebäudekomplex. Ne?
Und alles beheizt.
Ja, genau. Ja, gut. Das ist dann
irgendwann so ein Thema. Jetzt lass uns aber nochmal zur Werkstatt kommen. Sie machen seit 18 Jahren.
Du,
Entschuldigung.
Ja.
Dann ist, ne? Bin ein Mensch mit Respekt.
Ja, klar.
Du machst seit 18 Jahren Werkstatt.
Ja.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, früher, da gab es immer viel Holz noch, ne? Da hat man ja mit ganz viel Holz gemacht, so Sandwich-Holz-Sandwich-Methode, glaube ich, ne? Da war das Thema Holz faulen wahrscheinlich immer ein Thema.
Großes Thema, ja. Sehr großes Thema.
Und da gibt es jetzt viele Leute da draußen, die immer sagen so, ja, die Qualität ist ja so schlecht geworden, Nee. Und du hast gerade gesagt, das ist alles besser geworden.
Jetzt. Weil früher, kann man sagen, da hatte ich hier Wohnwagen, da hat es eigentlich angefangen das war im Prinzip ein Alublech, ein ganz dünnes, ne, mit 0,4 mm. Dann ist Styropor gekommen, das ist ein ganz normaler Styropor. Und innen drin war dann eine Dekorplatte und das war alles gewesen.
Und das war's schon?
Das war's, da war sonst nichts.
Okay.
Es waren Streben drin gewesen, klar zur Versteifung. Dachlatten kann man sagen, ne? Dachlatten waren drin. Und das war dann echt wirklich alles. Und wenn jetzt da irgendwo eine Dachleiste oder eine Kantenleiste undicht war und es ist auf die Dauer immer langsam Wasser eingedrungen dann haben die natürlich das Faule angefangen, ne? Und das hat dann alles ausgetauscht werden müssen. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir komplette Wände beblecht haben, also nicht getauscht die Wände, sondern ist das Blech abgezogen worden. Ja. Aber natürlich Styropor stellenweise noch mit dran geklebt. Dann haben wir die Fläche ausgespachtelt alles und haben neue Bleche aufgeklebt. Da war sogar eine Beblechungswand haben wir gekauft von der Firma Hümer und haben die dann selber geblecht. Ich habe die erste Wand, wo ich gemacht habe, das war nicht bei der Erwin Hümer, sondern bei dem Bürstehändler, die habe ich ohne irgendwas drauf gemacht. Also das war für mich eine Herausforderung ohne Ende. Man hat es hinterher nach angucken können, es war in Ordnung, der Kunde ist nie mehr gekommen und hat reklamiert. Ne? Aber das ist schon ein großer Plan, wie du das machst ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ne? Also das hast du alles selber anfertigen müssen. Und
diese neue Beblechung übrigens, das war vor ein paar Jahren sogar noch gefordert von dem einen oder anderen Hersteller. Also das ist jetzt nicht so, dass das so ganz, ganz neu ist, sondern als wir übernommen haben, war das teilweise noch so nach dem Motto, wird erwartet vom Händler, dass er noch neu beblecht. Ist aber rein kostentechnisch eigentlich ein kompletter Quatsch, weil ein altes Blech runterzumachen und dann ein neues Blech draufzumachen, das wird dann an den Hersteller abgerechnet oder der Kunde muss es zahlen. Und die neue Seitenwand ist halt im Band mal schnell gefertigt.
Ja.
Halt unglaublich.
Macht ihr sowas heute? So eine Außenwand mal kurz austauschen?
Ja, klar. Wir machen alles. Also wir machen Unfallschäden zum Teil, Unfallschäden oder
Gewährleistung.
Also wir haben schon viel getauscht. Wir haben schon einige getauscht, wo sich zum Beispiel Blasenbildung gemacht. Es haben sich Blasen gebildet unter dem Blech durch irgendwelche Fehler, Klebefehler oder vom Werk aus. Und das wird natürlich erst versucht zu reparieren. Die Blase wird von innen angebohrt. Und wird das Gas, wo die Blase gebildet hatte, da rauszubringen. Das wird dann Kleber eingespritzt und verpresst. Und wenn dieser Reparaturversuch nicht gelingt, dann wird die Wand getauscht. Das haben wir schon öfters gemacht, ja.
Jetzt muss ich aber mal fragen, man weiß sowas, als Laie kennt man das überhaupt nicht, was da so alles gemacht wird. Was ist denn so das Hauptthema, mit was kommen die Leute immer wieder in eine Werkstatt? Also was ist die häufigste Reparatur bei euch in der Werkstatt?
Also was immer gang und gäbe ist, ist eigentlich die Sachen, wo,
Wasserpumpe, oder?
Ja, genau, Schleißmittel sind Sachen, man meint. Die Wasserpumpe geht viel kaputt.
Die Tauchpumpe halt.
Tauchpumpe und auch Druckpumpe gehen auch kaputt. Ne? Aber hauptsächlich Tauchpumpen dagegen kaputt. Die haben wir
eine dabei haben immer, oder?
Eine also ich empfehle es jedem, dass er eine Ersatzpumpe dabei hat. Weil die Leute fahren zum Teil nach Spanien, Italien, überall hin. Dann geht was kaputt, dann finden sie niemanden da unten. Und wenn man halt eine Ersatzpumpe dabei hat, also ein Camper muss so versiert sein eigentlich, dass er wenigstens zwei Kabel und einen Schlauch zusammenstecken kann und dann geht's weiter. Ne? Also eine Pumpe soll eigentlich jeder dabei haben.
Dann vorrätig, dann würde ich eine mitnehmen.
Ja, haben wir da.
Also wir haben einige auf Lager.
Okay, ja. Ich würde dann eine mitnehmen. Gerne. Okay, also das ist das Häufigste. Und was sind so Fälle, ich meine nach 18 Jahren, da hast du ja so ein paar Sachen gesehen wahrscheinlich, die dir immer noch im Kopf sind. Was waren so die verrücktesten?
Oh ja, also es gibt viel Sachen. Ich meine,
da kann ich aber auch schon ein paar erzählen. Ne? So lange bin ich noch nicht dabei.
Okay. Also wir sind ja eigentlich, jedenfalls die älteren Arbeiter, wir sind ja schon ein bisschen schmerzlos. Ne? Mhm. Also wir haben schon diverse Toilettenprobleme gehabt mit Zerhackern, alles, wo die Leute Sachen reingeschmissen haben und nicht rein sollen, was sie gar nicht gemacht haben natürlich. Ne? Aber wir haben dann die Beweismittel rausgeholt, der musste halt schon mal irgendwo.
Bitte? Was findet man da so?
Tampons und
Binden. Tampons, Unterwäsche, Binden.
Unterwäsche?
Ja, haben wir auch schon rausgeholt. Also.
Beweismittel.
Okay. Ja, doch. Es muss ja nicht immer von den Campern selber sein, vielleicht sind die Kinder und die Eltern kriechen es gar nicht mit und alles. Ne? Im Grund genommen, also ich habe jedenfalls die Einstellung, wenn zu mir ein Kunde kommt, oder ich kriege den Auftrag und der Kunde sagt irgendwas und dann glaube ich das erste Mal.
Ja, klar.
Ich gehe von dem aus, wenn der sagt, mir läuft Wasser ins Auto, und dann läuft Wasser ins Auto. Aber dann muss ich mich vergewissern, dass es wirklich reinläuft. Ne?
Ja, klar.
Oder Weil wir haben schon einige Kunden gehabt, denen läuft Wasser ins Auto rein, dann hat sich herausgestellt, das ist Schwitzwasser, ne? Weil sie halt nicht lüften und alles, und dann ist das Wasser in der Runde gelaufen, dann haben sie Wasser rein gehabt. Ne? Also das kommt auch sehr oft vor. Okay. Ne? Und auch gerade mit Heizungen zum Beispiel haben wir viel Probleme, weil die neuen Heizungen, wo es jetzt so 20 Jahre gibt ungefähr, die haben hier einen Fehlerspeicher. Und ich habe jetzt erst wieder den Fall gehabt, der Kunde ist gekommen, und seine Heizung funktioniert nicht richtig. Ne? Und dann probierst du das erste Mal und dann funktioniert die Heizung irgendwie. Ne? Und dann schließt du den Laptop an, da haben wir ja extra Programm. Ja, ja. Und dann können wir den Fehlerspeicher auslesen. Ne? Und dann habe ich, glaube ich, 120 Fehler ausgelesen. Und von den 120 Fehlern waren 80 Mal der Fehler gewesen, dass er die Heizung einfach immer versucht hat, wieder zu starten, obwohl das ja gar nicht gegangen ist. Ne? Und dann kommt halt viel der Fall, dass die Gasflasche leer war. Die Gasflasche war nicht aufgedreht. Die Leute haben die, wenn sie es da gehabt haben, die Duomatic oder Duo-Control nicht richtig... Okay.
Ja, diesen Crash-Sensor da.
Den Crash-Sensor, ja, den Knopf halt, wo da rausgeht, dass der ja heraus war, wie irgendwelchem Grund. Oder, dass da einfach diese Umschaltautomat, dass ich doch nicht ausgekannt habe. Ne? Und dann tritt ein Fehler auf und dann wird alles probiert. Bei jedem Versuch zeigt es einen Fehler auf. Ne? Ja, dann versucht bei denen der Kunde das zu erklären und die meistens verstehen es auch. Die anderen meinen, wir hätten Unrecht, aber ja, das kommt alles vor. Aber im Grunde genommen nochmal gesagt, also wir glauben wirklich im Kunden erst einmal, wenn er Probleme hat, dass das Problem wirklich da ist. Und dann müssen wir uns aber überzeugen, wir müssen diesen Fehler finden. Alles andere bringt nichts. Ne?
Was ist da die zuverlässigste Heizung eigentlich aus der Werkstatt?
Wir haben hauptsächlich also zu 95% Rumheizung. Und
hat sich da was verändert? Weil auch da gibt es immer wieder Gerüchte. Ne? In der letzten Zeit kommt es immer wieder, dass man sagt, die neue D6E, D6 oder sowas, die ist nicht so zuverlässig wie die alte. Kann das sein? Oder
eigentlich,
wenn du sagst, hast du nicht beobachtet, dann halte ich es für Quatsch.
Ja, es ist eigentlich so, wenn man das sieht, das Ganze im Vergleich mit der Pkw-Branche. Ne? Wenn ein Pkw gebaut wird, neu, dann wird er ein, zwei Jahre getestet, unter allen Voraussetzungen, ob das jetzt in Skandinavien ist, wie das verhält, in der Hitze, in der Kälte, dann in den wärmen Ländern und alles. Und wenn das Auto, wenn die meinen, es ist reif, dann kommt es auf den Markt. Ne? Bei uns in der Branche ist es ein bisschen anders. Ne? Die bauen irgendwas, bauen ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen ein und dann wird es auf die Reise geschickt. Ne? Und dann warten die ab, die Hersteller, was für Resonanz, also was zurückkommt, was alles fehlerhaft ist. Oder und dann, wenn da jetzt zum Beispiel 20, 30 Mal verschiedene Händler ihr Probleme einsenden, dann reagieren die und dann wird was optimiert. Also das heißt, wenn jetzt eine neue Heizung kommt, dann kann es durchaus sein, dass da auch mal Fehler drin sind am Anfang. Ne? Und dann wartet die und dann wird dann optimiert. Ne? Okay. Also wenn jetzt eine neue Heizung kommt, das kann sein, dass es 2 Jahre dauert, bis da mal richtig eine Lösung gefunden ist. Durchaus, das kann auch schneller gehen. Ne? Ja. Und dann wird es halt optimiert und dann läuft es eigentlich. Weil die gerade die Firma Truma, die ist ja im Campingbereich unheimlich vertreten und da passiert auch was. Ne? Also die lassen das nicht schleifen, sondern die.
Ja, es ist ein guter Service tatsächlich. Ja. Eigentlich schon.
Die haben ja auch einen Außendienst. Ne? Also
kann ich mich erinnern, das war tatsächlich jetzt auf dem Caravansalon so, dass dort, da stehen ja sehr viele Camper auf diesem Parkplatz.
Ja, da waren Außendienstler oder genau, Techniker unterwegs. Ort, ja. Haben auch das Ehepaar von Camperklatsch mir auch erzählt und die hatten auch ein Video drüber gemacht. Denen ist die Heizung ausgefallen und dann war von Puma jemand ist rausgekommen, hat die Heizung repariert. Mhm. Das ist schon cool, ja. Und das, cool, ja. Das merkst du auch, da ist schon ein gewisser Servicegedanke einfach dahinter.
Nur bei der Software, da klemmt es ein bisschen, ne?
Das ist ein anderes Thema, ja. Es ist halt immer so, wenn neue Software ausprobiert wird in der Branche, die ist irgendwie noch nicht so ganz ausgereift. Ne? Hatten wir auch schon Themen jetzt mit dem
Bus. Also es ist halt so, die Firma Truma, es gibt jetzt Truma Stützpunkte, ne? Also wenn Händler, größere Händler natürlich angesprochen, macht ja einen Stützpunkt und alles, ne? Und dann gehen die Leute alle speziell da eher hin zum Reparieren, wenn sie Probleme haben. Aber wir haben zum Beispiel einen Außendienstler, der ist aus Hessen. Ein sehr guter Mann, kenne ich sehr gut auch, oder die Firma, also wir haben da einen super Kontakt. Wenn der mit seinem Werkstattwagen anrückt, ne, der hat ja fast alles dabei. Ne? Also wenn wir das alles auf Lager legen wollen, das können wir auch nicht. Also wir können nicht immer helfen, ne? Das geht nicht, weil wir nicht immer alle Ersatzteile da haben, aber wenn wir irgendwas machen können, dann...
Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage, weil wir gerade über Software gesprochen haben. In der letzten Zeit ist das ja so, habe ich so das Gefühl, dass sich immer mehr so durchsetzt, so Bussysteme, Bildschirme, viel mit Knöpfchen drücken, bunten Bildern und so. Das gab es ja sehr lange nicht in der Branche. Da haben viele auch geschimpft und haben gesagt, Mensch, das ist alles wie 1990. Ich auch geschimpft. Jetzt gibt es viel so Systeme. Ist das Fluch oder Segen für euch in der Werkstatt?
Also für mich, ich spreche jetzt über mich, für mich ist es Fluch.
Mhm. Glaube ich, ja.
Nee, echt, für mich ist es Fluch, weil... Wenn du im Camper bist, bist du unterwegs. Und wenn dir unterwegs irgendwas kaputt geht, ne, das war früher so gewesen, da hast du deinen Werkzeugkasten gehabt.
Genau.
Und dann war eine Zange, ein Hammer, ein Schraubenzieher und das war drin gewesen, das gängige Werkzeug.
Das wollte ich alles machen. Ne? Wollte ich dich immer fragen, ob die Leute sich damals mehr zu helfen gewusst haben.
Ne? Definitiv.
Waren die einfach auch versierter handwerklich?
Die waren versierter gewesen, die Leute.
Haben wir schon gedacht, ja.
Das war so gewesen, dann hast du wirklich reparieren können, weil alles
du konntest aber auch reparieren, ne? Muss man dazu sagen.
Muss man dazu sagen.
Ja. Ist ja heute mit den Autos auch nicht anders. Wenn du ein Problem an deinem Auto hast, dann ist es meistens Softwarefehler, musst du zum Händler fahren.
Erstmal Fehlerspeicher aus.
Genau. Ja. Das kannst du ja gar nicht mehr selber
reparieren. Weil die gerade in der Pkw-Branche, die Monteuren, die Jungen, die können, ja, diese Elektronik, die tauschen aus. Ja. Ne? Und meine Generation hat repariert.
Ja. Mhm.
Ne? Und ich bezeichne mich wirklich als schon immer als Bastler. Also ich finde fast immer eine Lösung für irgendwas. Wenn es ein Problem gibt, dann versuche ich zu reparieren, zu basteln. Ne? Das heißt nicht, dass das schlechte Arbeit ist, sondern ich mache mir einfach Gedanken, das Teil gibt es jetzt nicht mehr oder gibt es nicht einzeln, weil wenn es kleine sind, ich muss jetzt irgendwo was kreieren, dass der Kunde zufrieden ist. Da muss ich auch sein Geld dafür bezahlen. Ne?
Da sehe ich doch in den Augen schon, da wird dann so, der wird die Herausforderung, das kriege ich hin. Ne?
Ja, genau.
Ja, das ist tatsächlich so.
Das macht mir wahnsinnig Spaß. Also das ist, und es ist halt jetzt auf das Thema Bus zurückzukommen. Früher haben die Leute sich irgendwas ans Auto angebaut, irgendeine Lampe oder egal, irgendwas. Ja, dann haben sie gemessen, ich habe hier Strom, ich habe hier Minus. Genau. Und dann haben sie was angeklemmt und dann hat es funktioniert.
Genau.
Das geht heute gar nicht mehr. Mhm. Wenn sie heute irgendwo als Plus-Minus-Schiene und klemmen irgendwas an und dann spinnt das ganze Busmodul, das spinnt verrückt und alles. Also die Camper von heute... Ich bedauere die irgendwo auf der einen Seite, weil die können gar nichts mehr machen.
Ja, jetzt aber. So krass ist es auch nicht.
Ja, es ist aber, wenn es mit dieser...
Wenn ich mal sehe, wie viele Leute an ihrem Wohnmobil irgendwas ändern, selbstständig, ne? Also, ich glaube schon, dass es geht.
Es geht.
Gar nichts mehr ist ein bisschen
arg. Es geht, ja, aber es geht, aber du musst schon Kenntnisse
haben. Ja, das stimmt.
Also, das ist echt so.
Ja, so, wenn ich an Bussystem jetzt denke, ne? Und dieses neue
Hümerkopf. Ah, da stimme ich Wolfgang voll und ganz zu. Also, beim Bussystem kannst du halt nichts mehr machen.
Es geht gar nichts.
Das zweite Batterie daneben geklemmt, ne? Zwei Brücken gesteckt, hat funktioniert.
Ja. Nee, geht nichts mehr.
Schwierig. Okay. Aber einen habe ich jetzt noch, das muss ich jetzt auch noch wissen. Wenn wir über Basisfahrzeuge reden: Sprinter, Ducato, Jumper?
Ich meine, ich kriege nicht so viel jetzt mit als Karosseriebauer über die Basisfahrzeuge, aber wir haben ja früher Fiat-Vertretung gehabt. Also wir haben...
Bei der Avenue Merwelt waren wir Fiat-Professional-Partner.
Ah, okay,
ja,
auch doch.
Ja, wir haben 80% Fiat-Fahrzeuge gehabt und waren eigentlich im größten Teil immer zufrieden mit Fiat gewesen. Jetzt seit einiger Zeit haben wir auch Citroën und Ford und alles Mögliche.
Ford,
ne? Und Mercedes sowieso. Also Mercedes haben wir auch schon immer eigentlich. Ja. Ne? Mhm. Da waren wir im Großen und Ganzen. Es kommt immer mal was. Es ist immer mal ein Problem da. Aber im Großen und Ganzen geben sie sich eigentlich nicht viel.
Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen: Mercedes lässt nichts an seinem Fahrzeug zu. Also da darfst du nichts machen, sozusagen. Die sind da sehr streng. Okay. Wenn du da irgendwas dran änderst oder so, dann sagt auch die Gewährleistung hier, Mercedes, das ist bei Fiat ähnlich, aber du kannst bei Fiat halt viel mehr noch customizen, also individualisieren. Zum Beispiel Navi ist so das berühmte Beispiel.
Genau.
Da ist einfach der Doppeldienstschacht frei, da kannst du reinbauen, was du willst, wenn du das nicht mit dazu bestellst. Bei Mercedes geht es gar nicht, da kannst du nur das MBUX dran packen. Und da ist auch immer sehr stark mit Freigaben und was kann man da noch machen und hier noch machen, weil der Hersteller halt relativ wenig über Verantwortung übernimmt für alles, was halt jemand anders dran rumwerkt.
Okay, okay. Du kriegst auch keine Informationen, wie das machen könntest. Also das ist, die wollen so ein bisschen schon...
Genau, die sind ein bisschen geheimer als der Stellantis-Konzern.
Okay. Aber im Grunde genommen haben wir eigentlich wenig Probleme mit zum Beispiel mit Motoren oder irgendwas. Also so.
Was in letzter Zeit viel war, waren halt Getriebe. Das war aber auch, also ich glaube, da war Fiat ein bisschen krasser als Mercedes. Wird nicht mehr jetzt, aber
ist
jetzt auch nur.
Hört man auch.
Ja, ist nur so nur reingeraten, ne? Also safe kann ich es jetzt auch nicht sagen.
So, und jetzt muss ich die Frage stellen, wolltet ihr alle nicht hören, aber wenn ich mir die verschiedenen Marken angucke von der Erwin Hümer Group, da gibt es ja eine ganze Menge. Wenn jetzt hier so ein Fahrzeug reinkommt, gibt es den Fall, dass du die Hände über dem Kopf stehst und sagst, oh, nicht schon wieder ein...
Unsere Fahrzeuge sind ja eigentlich im Prinzip...
Ja,
das ist
sehr diplomatisch.
Was ich sagen will eigentlich, ich kenne viele Marken, auch außerhalb von unserer Gruppe oder von der Hümer Gruppe. Und ich würde sagen, die gäbe sich all nicht so viel als Unterschied. Also ich finde sogar zum Teil, es gibt Marken, die
überall abgesprochen.
Die ich bin heute zum ersten Mal.
Jetzt Wolfgang ist PR geschult.
Ja, genau.
Nee, die sind eigentlich im Grunde genommen sind die alle ziemlich gut. Klar, es gibt Materialunterschiede schon. Mhm. Ne, das sieht man an der Möbel zum Teil und alles. Was viel auch an der Kunde liegt, weil die Kunde wollen ja immer viel zuladen. Wenn sie viel zuladen wollen, muss Leichtbauweise rein. Da sind halt die Türen innen hohl, ist Papier drin, es sind die Tischplatten hohl, es sind Papier drin. Das wollen aber die Kunde so, weil sie Gewichtersparnis wollen. Ne? Und das ist aber bei allen. Das ist nicht nur bei unserer Gruppe, sondern es ist bei allen. Und ja, aber die Verarbeitung finde ich, also die hat sich wirklich verbessert, sehr, sehr viel verbessert gegenüber früher. Ja, sag ich, ich will kein Fahrzeug schlecht reden, aber ich war in der Hochzeit von Leica auch dabei gewesen und die haben mich früher immer ein bisschen bedrückt, die Autos, weil die Leica, ich war auch selbst in Italien im Werk gewesen, im alten Werk noch und wenn ich da gesehen habe, wie die mit Dichtmitteln umgegangen sind, also das war Wahnsinn. Ja.
Hat sich aber auch geändert, ne?
Ja, die neue Firma so. Aber du kennst ja unsere Dichtpistolen, ne? Ja. Die Dichtpistolen bei Leica waren gewesen und so dick. Und nebendran war keine Kartusche, sondern ein Fass gestanden. Ne?
Okay.
Mehr will ich gar nicht sagen. Wir fangen jetzt wieder an, seit einiger Zeit und verkaufen ein bisschen Leica. Ne? Ich habe so nicht so jetzt karosseriemäßig nicht viel zu tun gehabt. Bin
ne? Finde ich.
Ja. Also ich war schon immer begeistert vom Innenausbau von Leica.
Ja, mega schön.
Super Qualität, also das Möbelqualität, die Elektroqualität, sehr, sehr gut. Mhm. Aber halt eben diese Dichtmittel.
Das hat sich schon auch
nicht gespart.
Geändert, die Qualität. Ich kann da auch ganz offen sagen, ich glaube, so bei Hümer, Sunlight, Deadless hast du halt eine sehr gute Qualität einfach und ein sehr bodenständiges Auto. Bei Niesmann und Bischof, da muss man einfach offen und ehrlich sein, da hatten wir jetzt in letzter Zeit halt auch viele Experimente. Mhm. Also gerade mit dem neuen System, mit dem neuen Design, da hat halt viel ausprobiert und das war halt auch anfällig für Themen. Aber wenn du halt über die Möbel fährst, da merkst du halt schon, dass da richtig hochwertige Sachen verbaut sind.
Ja.
Und Leica zum Beispiel hat sich auch extrem gemacht im Vergleich zu früher. Also die Qualität ist halt auch vergleichbar mit anderen Fahrzeugen.
Okay.
Das, wie der Wolfgang schon sagt, die Fahrzeuge geben sich nicht mehr viel. Das mit den Dichtmitteln, das stimmt tatsächlich. Da habe ich auch mal vor kurzem mit Leica drüber gesprochen und dann hat der Geschäftsführer gesagt, Produktionsgeschäftsführer, ja, das ist ihm auch aufgefallen, als er bei Leica angefangen hat und sind sie jetzt gerade dabei, das regelrecht zu reduzieren.
Ja, ich sage, Leica hat echt die Augen geklebt, richtig geklebt. Wenn du da Blinker getauscht hast, ein Seitenblinker, Seitenpositionsleuchte, das ist so ein großes Leuchtchen und da war so ein Batzen Kleber von hinten drauf. Okay. Und das war auch geklebt gewesen. Also wenn du den Blinker tauschen willst, hast du erstmal eine Stunde lang Kleber weggeschnitten. Ne? Oder habe die zum Beispiel, als ich gesehen habe, sag ich, es war ja so gewesen, die Hutze über der Motorhaube, also über der Scheibe, ne? Die sind ja alle reingeklebt, ne? Und die haben die Kleberraube drauf gemacht, ne? Nicht klein, sondern groß. Und dann ist das draufgedrückt worden. Und dann haben die ihr Spachtel genommen und haben gerade mal den überschüssigen Kleber weggemacht. Und dann ist das Auto weitergegangen. Okay. Die haben kein Seifenwasser benutzt, sonst irgendwas, sondern das Auto ist komplett fertig gebaut worden. Und dann ist es auf einen Platz gekommen. Und dann sind drei Leute dran gekommen und haben da Stunden nur sauber gemacht, ne? Also, finde ich unproduktiv, ja, sowas, weil das hätte normal gleich gemacht, klar, da wäre es gut. Ne? Und dann haben wir die Autos bekommen damals, ne? Und waren total verschmiert gewesen, richtig verschmiert noch. Und der Kleber war hart gewesen und wir haben dann hier bei uns in der Firma, also unten noch, ne? Haben wir dann selber nochmal putzen müssen, ne? Und die wollte noch nicht mal was davor bezahlen, weil das Auto ist so nicht rausgeben können.
Also so ist es definitiv nicht mehr. Geschäftsführer, wenn von Leica und der Geschäftsführer auf der Produktionsseite machen den Job sehr gut, sehr ernst und vor allem in dem Kundendienstthema sehr, sehr kulant. Ja, also das kann ich sagen, das weiß ich auch und das wirst du auch bestätigen, jetzt aktuell Fahrzeuge.
Wo die dann doch so herkommen.
Ja, ja, natürlich. Und ich glaube mit Sicherheit, da wird auch der ein oder andere Leica-Hörer dabei sein, der sagt, ey, vor ein paar Jahren habe ich mir so ein Auto gekauft und da war es genauso, weil wir haben damals aus dem Grund auch in Mannheim mit Leica aufgehört.
Oh, okay.
Und haben es dann jetzt wieder angefangen, weil eben die Firma sich um 180 Grad gedreht hatte.
Aber das ist wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, also es hat sich wirklich alles richtig verbessert. Ne? Also es ist nicht schlechter geworden. Es kommt bei jedem Fahrzeug was vor, irgendwann.
Ja, logisch.
Ne? Dass mal irgendwas kommt, wo ein Fehler ist. Aber es sind keine Fehler, wo bei jedem Fahrzeug auftreten. Hm. Es kann mal was sein, kann überall passieren, in jeder Branche.
Ja, eben.
Dann muss man es halt reparieren. So, ne? Und aber dass man jetzt irgendwas verallgemeinert, das bei jedem Auto, das gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr. Und wenn man jetzt gerade die neuen Fahrzeuge mit den Kunststoffböden oder Metallböden anguckt, ne? Also das ist schon kein Vergleich mehr mit dem Holz, ne? Überhaupt nicht.
Man muss ja auch mal wirklich so sehen, ne? Wo sind wir denn eigentlich? Weil viele oder manche haben halt den Anspruch, dass es halt wie einem Auto ist. Du kaufst ein Auto und dann hast du da halt, bei mir war es zumindest so, 2 Jahre Ruhe oder 3 Jahre Ruhe und dann hast halt nur deine Kundendiensttermine. Ja. Das geht bei uns gar nicht. Die Erwartungshaltung braucht man auch gar nicht beim Kauf haben, weil das ist halt sehr viel Handarbeit, es ist sehr viel Holz, sehr viel Leichtbau, sehr viel Möbelbau. Es ist ja wie ein fahrendes Haus eigentlich. Ja. Und da hast du immer irgendwas. Immer, also wenn du jetzt die Spaltmaße alle genau angucken willst, willst du vielleicht immer irgendwas finden, wenn du willst, wenn du sehr penibel bist. Und irgendwann geht halt mal das Plissé kaputt, weil man vielleicht mal zu fest dran gezogen hat oder die Tür knarzt oder was auch immer. Ne? Also diese hochautomatisierte Fertigung, wie wir im Automobil haben, das gibt es bei uns gar nicht. Wenn man mal so ein Werk sich anschaut, gibt es ja auch ein paar Informationen, kann man ja auch machen, dann sieht man einfach, wie viel handgearbeitet da ist. Ne?
Tja. Na, das ist so, wenn ich auch noch mal kurz was sagen darf, das sage ich den Leuten auch immer. Ein Wohnmobil kostet wahnsinnig viel Geld.
Das stimmt, ja.
Das kostet wahnsinnig viel Geld und die Leute warten was. Klar. Aber, das sage ich nicht immer, wenn so spezielle Kunden kommen, wo, dann sage ich immer, nehmt euer Haus, stellt es auf Rädern und fahrt. Was da alles klappert, was da alles runterfällt, alles, ihr habt das feststehende Haus, wo sich nichts bewegt.
Wo auch schon genug passiert, ne?
Ja, genau. Ja, und da bewegt sich das bei jeder Fahrt extrem. Und was dazu kommt nochmal, das ist ja auch das, dass die Materialien arbeiten ohne Ende. Das glauben manche Leute nicht. Das weiß ich. Camper muss ein bisschen mitdenken, ein bisschen schrauben können und alles. Wenn ich zum Beispiel in den Süden fahre, und da brennt die Sonne drauf, ne, mit 40 Grad, dann ist ja die Hitze eigentlich am Auto noch viel mehr.
Klar.
dann arbeitet eine Seitenwand zum Beispiel bis zu einem Zentimeter. Oh. Das glaubt keiner, das ist aber so. Dann kann natürlich die Tür mal klemmen. Ne? Dann muss man als Camper halt mal hergehen und muss halt einen Schraubschlüssel nehmen, muss den Schließbügel ein bisschen versetzen, muss mal gucken, dann funktioniert die wieder. Wenn Sie jetzt dann im Winter vielleicht mal ins Wintercamping fahren, ne,
ja, oder Nordkamp,
dann
oder
muss so. Man halt eben diesen Zentimeter in die andere Richtung wieder machen. Ne? Ja. Die Leute können natürlich auch jedes Mal in die Werkstatt fahren, aber das ist immer wieder diese große Anreise zum Teil. Ne? Also deswegen sage ich immer, die Camper müssen auch selber ein bisschen schrauben und müssen das vor allen Dingen verstehen auch. Da können wir gar nichts drin machen. Ja. Wenn die sagen, ich war erst im Winter da, da hat, dann die Tür eingestellt und die hat gepasst und jetzt ist es Sommer und jetzt passt sie nicht mehr. Ja, wir können nichts dazu. Das sind einfach die Umwelteinflüsse, wo wir haben. Da muss man vielleicht mal mit der Werkstatt reden vorher, dass man vielleicht jetzt von zu Hause gar selber reparieren kann. Da brauchen die nicht hunderte Kilometer fahren, um einen Türschluss einzustellen. Ne? Es gibt so viele Probleme oder einige Probleme an den Autos, wo man selber ganz einfach reparieren kann. Unter anderem auch mit Wasser eintrinken und alles. Wenn man seinen Gummi, seinen Türgummi, seinen Fenstergummi, seinen Dichtgummi, ganz egal, nicht pflegt,
Dann
wird er irgendwann trocken und perösen, dann fließt Wasser rein. Wenn ich ein- oder zweimal im Jahr hergehe mit meiner Silikonsprühdose und sprühe den Gummi ein oder ich nehme meinen Stift, meinen Talgumstift und reibe es ein, dann habe ich diese Probleme meistens nicht. Ne? Da muss ich extra in die Werkstatt fahren.
Deswegen. Ja, da hast du gerade auch Thema Reinigung, ne? Der Grünspan, wenn der sich sammelt oder Regenstreifen, wenn du die halt nicht regelmäßig wegmachst und nicht ordentlich reinigen lässt, dann setzt sich das richtig fest und dringt auch in den Lack ein und alles und dann kriegst du es irgendwann gar nicht mehr raus oder muss dann richtig aufwendig poliert werden zum Beispiel.
Das gerade am PKW mit Vogelkot, wenn ich den wegmache, habe ich auch die Flecke drauf.
Ja.
Und so ist beim Wohnmobil auch. Also,
wir haben jetzt auch witzigerweise, ne, als wir vorhin in der Werkstatt waren, wir haben ein Fahrzeug gesehen, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Die Felgen haben Flugrost. Vorne, weil die Alufelgen, Flugrost dran, dann vorne die Karosserie total porös, also das ganze Kunststoff porös, Lack ist fast gar nicht mehr existent und
der ist nicht alt, der Wagen.
Ne? Runtergekommen, hochwertiges Auto, über 100.000 Euro damals gekostet und total runtergekommen, ist irgendwie total traurig, sowas
das,
zu sehen.
Das muss aber echt, das muss gepflegt werden, so ein Auto, das muss wirklich gepflegt werden, es gibt auch gute Mittel.
Ja.
Man kann die bei uns im Shopgarten kaufen, man kann sich mit unserem Aufbereiter unterhalten, was man machen kann. Aber wenn man sein Auto ein bisschen pflegt, ein bisschen, dann ist es schon sehr gut.
Ich sehe schon, Philipp, Videothema für deinen Kanal Fahrzeugpflege.
Tatsächlich.
Vielleicht jetzt gerade so zum Frühjahr oder so, kann das ganz spannend werden.
Stimmt. Vielleicht
noch zwei, drei Mittelchen empfehlen oder so.
Ja.
Vielleicht noch ganz cool.
Tatsächlich eine gute Idee.
Wolfgang, eine Frage muss ich dir jetzt noch stellen. Wenn du hier über den Hof läufst, da stehen ja eine ganze Menge Autos. Was wäre denn deins? Oder hast du selber einen Camper?
Nein, hab keinen.
Du hast keinen Camper?
Nein.
Okay. Wenn du dir da draußen einen aussuchen könntest, welches wäre denn deiner? Und warum?
Also ich habe jetzt keinen speziellen Typ. Also
worauf würdest du
ein spezielles Modell habe ich nicht.
Aha.
Aber ich, wie vorhin gesagt, also ich würde mir sehr wahrscheinlich einen Sunlight nehmen.
Okay.
Ein richtig ganz normale, einfache Sunlight, wo ich jederzeit draußen selber reparieren kann.
Ja.
Den würde ich nehmen. Das wäre eins von der billigsten Fahrzeuge. Der müsste nicht groß sein. Ich will hier überall hinkommen. Ich will beweglich sein. Ich will, wenn ich irgendwo in die Berge fahre und fahre schmale Straßen, da will ich nicht mit einem riesengroßen Teil rumfahren. Ja? Wenn irgendwas kaputt geht, dann will ich mein Werkzeug kommen und will reparieren. Und nicht irgendwo, jetzt ist was kaputt, wo ist die nächste Werkstatt, wer könnte mir jetzt helfen und ich bin vielleicht zwei oder drei Tage mit meinem Fahrzeug irgendwo, stehe ich rum und es geht alles von meinem Urlaub weg.
Stimmt, ja.
Also ich sage jetzt nicht, dass jetzt irgendwelche Marken schlecht sind für mich oder was, es ist nicht so, aber ich würde echt ein Fahrzeug nehmen. Ich habe auch schon von der Firma Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen.
Was?
Ne? und bin mit denen gefahren. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass ich eins bekomme, wo einfach ist. Wenn irgendwas ist, dass ich es reparieren kann.
Das stimmt, ja. Also ich war mal mit einem Niesmann und Bischof Flair unterwegs.
Das Video kenne ich, ja.
Genau, ich habe ja den 7,5 Tonner und dann war plötzlich der Strom weg. wirklich.
Okay.
War, was ist jetzt passiert, ne? So nach einem Tag und nach zwei Tagen war es, wo ich sage, kann bei der Batteriepower gar nicht der Fall sein. Ja, dann habe ich halt mal ein paar Anrufe getätigt. Dann hieß halt, ja, hast du den Wechselrichter angehabt? Ich so, ja, natürlich. Ja, brauchst du ja auch nicht wundern, der Wechselrichter zieht einen Haufen Energie runter sozusagen von dem ganzen Zeug, ne? Und dann, ah ja, okay. Also auch diese ganze Technik, ne, wenn dann mal was ausfällt und du stehst dann da und hast dann da so einen riesen Koffer vor dir stehen und weißt gar nicht, was, wo, wie. Und
alles blinkt schön blau.
Genau, und je mehr, das kann man wirklich sagen, je mehr Technik verbaut ist, desto anfälliger ist das Fahrzeug auch für technische Ausfälle.
Und wenn wenn du jetzt irgendwie zeitbegrenzt bist, wenn du normaler Arbeitnehmer bist und hast nur 2 Wochen Urlaub oder 3 Wochen und überlegst dann, wie lange das du vielleicht nur in der Werkstatt stehst, ne?
Ja.
Und was denn mit dem Auto, sag ich aber, ich bin ein Wanderer, ich wandere gerne, ich bin gerne in der Natur unterwegs, also ich will irgendwo hinfahren, wo auch wenig Platz mal ist, dass ich, ne, und da kann ich kein so großes Auto gebrauchen, das ist, wenn du natürlich jetzt vielleicht ein älterer Mensch ein bisschen bist und du willst auf Campingplätze und willst Luxus und alles, denn der Leute ist das, für die ist es angenehm, ein großes Auto zu haben, wo sie Platz haben, wo sie alle Komfort haben und alles. Ne? Aber ich bin ja der Typ dazu. Also ich will campen. Wenn ich so ein Ding habe, dann will ich campen. Ich will irgendwo hinfahren, stehen bleiben, irgendwas unternehmen, reinsitzen, weiterfahren. Ne? Also ein Campingplatz-Typ ist für mich gar nichts. Spannend.
Cool, ja?
Cool.
Hast du noch irgendwas anzufügen, Wolfgang, zu dem ganzen Thema?
Na, ist auch ja, ich bin gelernter Karosseriebauer. Ich habe den Beruf wechseln müssen, weil der stirbt so langsam aus, weil das, was ich gemacht habe in meiner Jugend und meinen ersten Lebensabschnitt, kann man sagen, ich habe diesen Beruf richtig gelernt mit allem drum und dran, den gibt es nicht mehr. Heute wird nur noch getauscht, also richtig Karosseriebaubetriebe sind ganz selten geworden, auch bei uns in der Umgebung. Ich habe mich dann umorientieren müssen, bin durch Zufall auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren, weil ich habe mich damals beworben beim Expo-Camp. Die wollten mich nicht haben.
Okay.
Und dann habe ich mir andere Arbeit gesucht, also beim Bürstnerhändler. Und dann, wie ich da hab ein halbes Jahr gearbeitet habe, dann hat mich Expo Camp wieder angerufen, was jetzt los wäre. Dann habe ich gesagt, ja, ihr habt euch nicht gemeldet. Ja, ich müsste sofort kommen. Dann habe ich gesagt, ich habe zugesagt bei meinem Chef. Und wenn ich was zusage, dann halte ich es auch. Ne? Also da habt ihr Pech gehabt. Ne? Dann nach 2 Jahren ist dieser Betrieb leider in die Hose gegangen durch widrige Umstände. Und dann habe ich mich nochmal beworben und dann habe ich die Zusage innerhalb von 2 Stunden bekommen. Ja, also. Seitdem bin ich da dabei und ich bin da reingewachsen. Echt, das ist ein riesiger Unterschied zwischen Karosseriebau und Wohnmobil und Caravan. Und mir macht das echt, also die Arbeit selber macht mir einen riesen Spaß. Weil ich sage, ich bastel gern, ich mache gern. Und mich freut es echt immer, wenn von vorne mein Chef kommt und sagt, ich habe da ein Problem. Dann musst du anfangen, musst du Pläne machen. Ne? Und das mache ich.
Ich löse Probleme.
Das mache ich einfach gern.
Wir hatten schon so ein paar Fälle, wo wir gesagt haben, nee, da kommen wir nicht weiter. Und dann war halt immer so, komm, wir probieren es mal mit dem Wolfgang. Mit Spezialwaffe. Hat dann auch oft funktioniert. Also in den meisten Fällen hat er es hingekriegt.
Ja, das ist einfach meine Passion und das mache ich gern. Die stupide Arbeit, also Fließbandarbeit könnte ich nie machen irgendwo. Das ist nicht meins. Und
das ist ja das Schöne noch an der Branche. Hier macht man halt noch sehr viel selber, außer gerade den Job an für sich, um den jetzt auch mal ein bisschen nach vorne zu bringen. Auch Leute, die vielleicht nicht, die jetzt nicht aus unserer Region kommen, sondern auch woanders herkommen. Das ist ein toller Job und ich glaube, da hat man sehr viel Erfüllung, wenn man hier arbeitet, weil man eben noch sehr handwerklich schafft. Es ist nicht jeden Tag das Gleiche. Und ich persönlich finde die Produkte schön und wir haben auch ganz viele Kunden, die sich für diese Branche interessieren und dann sagen, ich habe dir nicht irgendeine Stelle, wo ich vielleicht nochmal Fuß fassen kann. Also das hören wir immer öfter, ne? Weil gerade dieses, was du jetzt eben in den Autowerkstätten halt viel hast, dieses, ich bin nur noch, ich muss nur noch austauschen und
ja, genau,
muss nur noch Fehler auslesen.
Das gibt es bei uns eigentlich nicht, ne?
Ja.
Sucht ihr Leute im Moment?
Tatsächlich in Mannheim ja. In Wertheim sind wir gerade gut ausgestattet, aber das, wir haben immer eine Stelle als Monteur offen, weil wir nie wissen, wie sich es entwickelt. Ne?
Okay.
Also gerne, wenn Interesse besteht, einfach schreiben. Und in Mannheim ist Bedarf auf jeden Fall da. Da hätten wir gerne noch ein, zwei Monteure für die Werkstatt.
Sehr gut. Also bewerben auf jeden Fall. Vielleicht jetzt, bevor ich es nochmal vergesse, ich habe noch eine Idee für ein anderes Video. Vielleicht könntet ihr zusammen, ihr zwei, so eine kleine Werkzeugempfehlung mal aussprechen und sagen, was sollte jeder Camper eigentlich in seinem Wohnmobil dabei
haben? Das ist eine gute Idee.
Also ich fände es gut, ich würde es mir sofort kaufen. Über Aufkleber drauf,
ja, kaufe genau.
Ich den Werkzeugkasten bei euch auch. Aber ich darf auf jeden Fall nachher nicht vergessen, mir noch eine Wasserpumpe mitzunehmen.
Ja.
Das ist wirklich ein Muss eigentlich.
Ja.
Das ist eigentlich ein Muss, weil du kannst keine Heizung mitnehmen, du kannst keinen Kühlschrank mitnehmen. Was nützt das, wenn du einen Brenner mitnimmst oder irgendwas? Das ist Quatsch. Aber Wasserpumpe, du kannst selbst dem Nachbar auf dem Campingplatz aushelfen. Wenn der was kaputt geht, ein bisschen Bastlerei manchmal, weil die Anschlüsse sind halt doch stelleweise ein bisschen unterschiedlich. Aber mit dem Werkzeugkasten ein bisschen... Geht viel. Geht viel.
Ja, finde ich gut.
Also bei Wasserpumpe ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Also da kann eigentlich jeder dran. Da kannst du nicht viel falsch machen. Okay. Es gibt nur zwei Kabel fertig.
Finde ich gut.
Cool.
Ja, danke schön.
Haben wir es geschafft bis dahin. Vielen Dank.
Spannend. Darf ich nicht vergessen, die Wasserpumpe. Danke schön. Das würde ich sagen. Wir gucken nochmal in die Werkstatt, oder?
Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dann ciao.